kriege ich direkt Milcheinschuss, wenn ich dir zuhöre, wie du mit deinen Kindern redest. Da will ich auch noch mal mehr Kinder mit dir haben. Wir hatten aber das Problem, wir mussten von HGB, French Gap, US Gap, alles in IFRS rein mergen und wir hatten nur 3 Monate Zeit. Und wir hatten natürlich krass. Wir hatten natürlich überhaupt keine Strukturen für so einen Mist.
18 Millionen Tonnen Lithium sind gefunden worden, und zwar unter dem kalifornischen Selten See. Der Marktwert sind ungefähr 540 Milliarden US-Dollar. Es gibt eine Firma, die heißt Volonaut.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Und was Volonaut macht, ist, die bauen ein...
Könnt ihr mal ein bisschen leiser sein, bitte? Ganz kurz. Danke.
Ganz kurz ist auch, finde ich, wirklich spektakulär, die Ansage. Ich habe ja gesehen, wie alt deine Kinder sind. Ganz kurz, bei dem Alter ist wirklich 40 Sekunden. Da kann gar nichts schief gehen.
Du kennst meine Kinder nicht.
Jetzt haben die es ja gehört.
Mal 3 Sekunden,
Max. Jetzt ist gelöst. Ach so, Papa, kein Problem. Dann machen wir jetzt so Doku. Mach mal an jetzt. Ist sehr gut. Wir sind gut auf Temperatur. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Mobility Mavericks, die absolute und wirklich unangefochtene Nummer 1 der Mobility und überhaupt Podcast. Und vor allen Dingen, man muss sagen, ein Survival Camp für jeden Tontechniker, der mit uns arbeiten muss. Denn vergessene Mikrofone wie letzte Woche ist nur das eine. Das andere ist, dass der liebe Max mit wirklich jeder Widrigkeit, die einem überhaupt als Tonmenschen in den Weg gestellt werden kann, bei uns zu tun haben muss. Der Herr Stumpe sitzt nämlich gerade in einem Kinderspieleparadies, so hört sich's an.
Ja, fast.
Mit einem Mikrofon in seiner Hand. Er sieht blendend aus, braun gebrannt, lacht mich mit einem gewinnenden Lächeln an. Michel, sag uns was, die Fans warten.
Ja. Ich habe letztens überlegt, was so der perfekte Beruf wäre für einen Podcast. Ich glaube, das wäre Bibliothekar. Weil dann hättest du immer eine leise Umgebung. Ja.
Ja.
Und könntest deinen Podcast aufnehmen ohne Störung.
Aber nicht in der Uni-Bibliothek. Da wurde schon Schindluwelle getrieben in den einzelnen Gängen, habe ich mir mal sagen lassen.
Ja, warst du daran beteiligt?
Nein.
Um ein paar Ecken gehört.
Ich bin, ne? Katholisch großgezogen.
Da ist aber auch WHU für bekannt. So ein bisschen.
Ja, also da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen.
Ich war mal bei so einem Event, Eurosports hieß das, glaube ich. 2004 oder 2005, ja, ich weiß nicht mehr genau.
Das ist gut.
Und dann sind wir alle untergekommen bei WHU-Leuten.
Exakt, das haben wir immer gemacht sozusagen. Da musstest du die ganzen... Genau. Und das wurde natürlich heiß.
Ich bin dann irgendwann nachts um 4:45 aus dem Zimmer komplimentiert worden, weil es dann quasi für andere Zwecke genutzt werden sollte.
Also Eurosport, muss man tatsächlich sagen, war auf jeden Fall für die Kreuzung unterschiedlicher DNA-Stränge verschiedenster europäischer Nationalitäten sehr zuträglich. Mhm. Es war auch so, in Vorbereitung zu Eurosport, also ich war nicht im Organisationskomitee, also ich weiß gar nicht, ob diese Leute in dem Semester überhaupt studieren konnten, weil ist unfassbar viel Arbeit. Ich glaube, es waren so 10, 12 Universitäten, die da zusammenkommen. Und es wurde natürlich dann, also die ganze Uni wird in Beschlag genommen, alle Wohnungen, Privatwohnungen und so weiter, dann musstest du Leute einquartieren. Man munkelt, es war auch teilweise so, dass natürlich, ich sag mal, was war denn eine Universität, also die Bocconi aus Italien, also ne, das Damen-Volleyball-Team, das angereist ist, das wurde natürlich hoch gehandelt, wo das übernachten muss. Die müssten ja auch irgendwo schlafen natürlich. Man hat dann schon darauf Acht gegeben, dass man die jetzt nicht so in so ein Piranha-Becken reinschmeißt, wie so ein Hähnchenschenkel, aber es war mutual, also ich sag mal so, ne? Und da wurde dann immer heiß gehandelt, wer wo übernachtet. Gleiches gilt natürlich irgendwie für die, ich sag mal, Stockholm School of Economics, das Jungs-Basketball-Team oder sowas. Die wurden dann auch zufällig waren die dann in der Wohnung oder in der Nebenwohnung von irgendwelchen WHU-Studentinnen.
Wir haben da nicht im Bocconi-Volleyballerinnenzimmer geschlafen.
Insgesamt. Also, sag mal so, nominal gab es eine Liste, wer wo schläft. Es ist, glaube ich, nachher zu einem Art Permutationsproblem geworden. Also alle haben sich so ein bisschen durchmischt, habe ich mir sagen lassen.
Ja, okay.
Ich habe ja studiert, ich hatte ja keine Zeit für solche Sachen. Auf jeden Fall, also
du
Eurosport.
Dann in der Uni-Bibliothek.
In dieser Uni-Bibliothek. Also das kann ich nicht, also ich war nicht beteiligt, wirklich nicht. Aber also es gibt Leute, die,
klar, ich dir
die wirklich sehr, 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 ja. sehr, sehr große Startups entweder schon verkauft haben oder börsengelistet sind. Wo ich wirklich sehr erheiternde Geschichten zu hätte. Aber das mache ich natürlich nicht. Das mache ich natürlich nicht. Und man deckt ja auch das Mäntelchen der Vergebung dann so ein bisschen drüber. Das kann ja, also ich bin ja jetzt 43, meine Erinnerung ist vielleicht auch gar nicht mehr so gut.
Dann hast du von 2001 bis 2006?
Nee, ich war erst beim Bund. Ich war 2001 bis 2003 beim Bund. Und dann bin ich von 2003 bis 2007 an der WHU gewesen. Genau, und hab da studiert und dann 2007 ein bisschen gereist und 2008 dann ins Berufsleben eingestiegen.
Gibt es da nur ein Studienfach oder kann man da andere mehrere Sachen?
Ja, also genau, es gibt das...
Gibt es nur Entrepreneurship?
Also, ja genau, es gibt BWL. Also ja, grundständige BWL, also ich habe ja noch Vordiplom gemacht und Diplom. Fand das ein sehr, sehr guter...
Du warst aber der letzte Jahrgang, oder?
Ich war der letzte oder vorletzte Jahrgang, der Diplom gemacht. Ja, ich glaube, nee, Quatsch, es kann sein, dass der letzte Diplomjahrgang war, ja. Das kann sein.
Ich habe 2005 angefangen und da gab es dann nicht mehr.
Bologna kann man jetzt viel zu sagen, aber ich glaube jetzt so, also jetzt reines Business-Studium, ich glaube, da gibt es bei anderen Studienfächern, da kann ich nichts zu sagen und da ist die Grundstruktur vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, wie es vorher war in Deutschland. Beim Business muss man ja ehrlicherweise sagen, da lang fünf Jahre und dann sollte man Berufserfahrung sammeln und das kann man auch irgendwie standardisieren. Also da finde ich ja eigentlich, ne, wir mussten ja damals Austauschsemester machen, ich war in Stockholm in Moskau. Es war verpflichtend, es ist schon immer gewesen an der WU. Und ich glaube, dass jetzt diese Studiengänge harmonisiert sind in Europa insgesamt, hat es vielleicht auch leichter gemacht, dass das viele andere Studierende machen können, dass die in Auslandserfahrung sammeln und mal andere Kulturen kennenlernen, etc. etc. Ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so schlecht und so ein bisschen das zu verschulen, zumindest was BWL angeht. Vielleicht ist es bei Philosophie anders, aber BWL, ne, da musst du halt ein bisschen was lernen und da musst du grundsätzliche Wirtschaftsfähigkeiten dir beibringen lassen. Aber
hast du mal ganz ehrlich, ich habe auch BWL studiert. Ja. Hast du da was gelernt? Außer, dass man lernt, wie man lernt. Oder dass man lernt, wo man Informationen herbekommt. Aber ich hatte einen Prof, der hat gesagt, alles, was ihr jetzt im ersten Semester lernt, ist, wenn ihr euren Abschluss macht, nicht mehr relevant in vielen Bereichen. Ja? Wir hatten zum Beispiel, da gab es im ersten Trimester gab es ein Shadow Assignment. Da musste man sich eine Firma aussuchen und über die Firma schreiben, was sie gut und was sie schlecht macht. Und bei uns, ich habe mir Puma ausgesucht und Puma war damals 2004 wirklich ganz weit oben in der Liga, weil die einen Geschäftsführer hatten, der das ganz gut gemacht hat. 2 Jahre später ist sie krachend und brennend untergegangen und verkauft worden. So, ja? Also das war ganz interessant zu sehen. Aber so insgesamt muss ich sagen, BWL ist super, wenn man sozusagen insgesamt ein paar Sachen verstehen muss. Aber wenn ich nochmal studieren würde, glaube ich, heute würde ich mir irgendein naturwissenschaftliches Fach auch so irgendwie.
Ja, ich finde also.
Chemie, Physik, Inge.
Ja, also was ist die Core-Kompetenz von einem BWLer eigentlich? Da bleibt nicht viel, also ne, die Mathematiker, Naturwissenschaftler können deutlich besser rechnen. Also wenn du mal so einen Options-Trading-Room bei Goldman betrittst, da sind jetzt nicht so viele Leute, die BWL studiert haben, aber relativ viele, die theoretische Physik studiert haben. Das scheint irgendwie scheint ein gutes Ding zu sein. Aber ich glaube, also Accounting und Controlling und solche Sachen, das klingt jetzt total trocken, aber ich finde es immer erschreckend, also ein BWLer muss einen Buchungssatz bilden können. Das ist meine Ansage. Ich bin jetzt sicherlich, also da werden jetzt vielleicht Leute lachen, die das hören. Ich bin nicht bekannt dafür, dass ich der wahnsinnig gute IFRS-Accounting-Mensch bin, aber so grundsätzlich, wie so eine P&L funktioniert, glaube, das habe ich echt schon öfter gemacht und das brauchst du im Leben ständig, vor allen Dingen, wenn du dann M&A machst, wenn du jetzt hier beim VC und so weiter, das ist immer so ganz grundsätzlich. Du kennst das Geschäftsmodell und sagst so, wo müsste ich denn in der Bilanz gucken? Und das hat nichts mit großem Wissen zu tun, aber einfach, eine der Kernkompetenzen ist Accounting und eben dann Controlling, dass du ordentlich Sichtbarkeit schaffst auf irgendwie die Finanzkennzahlen von so einem Unternehmen, um das steuern zu können. Strategie, weiß ich jetzt nicht, ob da bei BWLer am besten dran bist, aber du bist halt Generalist. Das fand ich aber schon auch nicht total verkehrt. Aber ja, Ist das jetzt, ist das deine Kinder-App da hinten dran wieder? Die waren jetzt
ja, muss ich, ruhig. Muss ich Disclaimer machen, genau. Ja.
So, saugeil. Ich hoffe eher, dass die gleich mit reinkommen. Ich wünsche mir, dass deine Kinder gleich in diesen Podcast mit reinkommen. Das wünsche ich mir nicht für den Max, weil der wird uns wirklich die Hände dafür abhacken. Aber ich fände es sehr lustig. Nee, also von daher, ich gebe dir recht. Jetzt muss man dazu sagen, ich mache ja immer gerne Witze. Ne? Also ich fände es natürlich saugeil, wenn ich so zumindest mal 5% Richard Feynman-mäßig wäre und würde Physik machen können. Jetzt ist mir das, glaube ich, einfach nicht in die Wiege gelegt. Da muss man einfach ehrlich mit sich sein. Das ist, glaube ich, wenn ich meine Kumpels sehe, die wirklich Physik studiert haben oder Finanzmathematik, Versicherungsmathematik, also tatsächlich sehr, sehr quantstarke Studiengänge, aber vor allem voran Physik, da muss ich sagen, ja, das wäre, also ich fände das geil. Also sozusagen, ich würde immer jeden da ermutigen, das zu versuchen. Aber das ist ungefähr so likely, wie dass ich, keine Ahnung, MMA-Fighter werde. So.
Guck mal, da ist dein Wunsch wurde erfüllt.
Oh, hallo, du kleines Knackwürstchen. Komm mal her. Wie heißt denn du?
Iggy, willst du was sagen, Iggy?
Der heißt Iggy wie Iggy Pop?
Na, der ist eigentlich Wim, aber den nennt keiner Wim.
Das finde ich geil. Ich hätte Iggy, Ozzy. Ne? Und hallo, Iggy. So. Also, von daher.
Mach mal Tür zu. Komm mal Tür zu. Tschüss.
Gott. Da kriege ich direkt Milcheinschuss, wenn ich dir zuhöre, wie du mit deinen Kindern redest. Da will ich auch noch mal, da will ich auch noch mehr Kinder mit dir haben. Nee, also ja, das,
ich will auch gerne mehr. Aber
also das finde ich cool, aber da muss man ehrlich bleiben. Ich glaube, das hätte ich nicht geschafft. Ich hatte einen Schulplatz für Jura. Da bin ich sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Mein Vater ist Jurist, meine Schwester ist Juristin. Ich glaube, da wäre ja auch.
Wo wäre das gewesen?
In Heidelberg hatte ich einen Schulplatz.
Okay.
Ja, ich glaube für Jura ganz, ganz solide, ja. Aber ich meine, da stirbt wirklich jeder für sich alleine in dem Studiengang. Also weiß jetzt, also die Uni ist gut, aber ja. Also mal gucken, was
ich sonst mache. Bevor ich angefangen bin zu arbeiten, dachte ich immer, Anwälte, boah, krass, langweiligster Beruf, den man sich irgendwie vorstellen kann. Und dann habe ich mir im Berufsleben viel zu tun gehabt mit Wirtschaftsanwälten und auch so M&A-Lawyers und solche Sachen, die. Das ist schon geil, was die machen. Also wenn du da wirklich Ahnung hast, was du machst, dann kannst du einfach mal einen Deal komplett verändern, ja? Oder kannst den so viel besser oder so viel schlechter machen. Also das ist schon ziemlich geil.
Du hast halt da draußen auch solche Waffen, ne? Also so, ich sag jetzt mal, wen loophudel ich mal? So ein Peter Möllmann. Ja, der war bei McKinsey. Der ist ein unfassbar guter Steuerrechtler. Zudem noch viele Anwälte steuern, das ist nicht so deren Ding. Und der ist natürlich ein sehr guter M&A-Lawyer. Das ist halt unglaublich, wenn du einen Lawyer hast, der rechnen kann und gleichzeitig versteht, wie man es strukturieren muss. Denn oft hast du Lawyer, die sehr booksmart sind, die sind aber also im M&A-Bereich nicht so arg, aber im normalen Corporate Law, die sind wahnsinnig gut, dir zu sagen, hey, Option 1, 2, 3 und dann auch Option 1 ist so ein bisschen besser als Option 3, aber ein richtig geiler Advisor, der sagt halt, das machen wir jetzt. Und das sind die Risiken, aber die habe ich für dich schon abgewogen und ich glaube, das können wir machen. Und dann, klar, am Arsch ist die Ente fett, da muss man natürlich gucken, ob das auch stimmt. Aber das ist, das finde ich schon, das ist eine große, große, große Kunst. Ja,
Ich habe mal 60 Stunden am Stück mit einem Anwalt in einem Zimmer gesessen und einen Deal verhandelt. Also wir hatten 3 Anwälte bei unserem Team und die Gegenseite hatte 4 Anwälte und haben einen Verkauf von einer Firma verhandelt. Und das ist dann nicht nur inhaltlich, sondern auch fast schon ein bisschen Carework, ja, von den Anwälten. Und dann wirklich irgendwann nachts um 4 in der zweiten Nacht hintereinander irgendwie auf dem Sofa sitzt und sagst, ey, ist mir scheißegal, was sie da reinschreiben in den Vertrag, ich will nur noch, dass es aufhört.
Dass der Schmerz lacht,
Und der Anwalt sagt einfach, komm, wir müssen jetzt noch irgendwie 2-3 Stunden durchhalten, die 3-4 Punkte machen und dann haben wir es geschafft. Ja, und dann dauert es halt irgendwie nochmal 20 Stunden.
Ja, das ist krass. Nee, so lange saß ich nicht. Also ich habe ein paar Sachen gemacht, aber so lange, als wir den Börsengang gemacht haben, da saßen wir auch ein bisschen länger. Aber das war eher friendly, weil der Deal, klar, wir sind ja so reingemerged in eine andere oder wir haben eine Firma gekauft und die haben wir zusammen in eine neue Hülle reingemerged, sozusagen, die wir dann an die Börse gebracht haben. Das heißt, es war rechtlich relativ kompliziert und auch steuerrechtlich kompliziert. Aber da war der Deal schon klar. Weißt du, wenn der Deal klar ist, dann hast du viel Diskussion über Nitty-Gritty, aber du hast nicht diesen Druck, den du gerade angesprochen hast, wo es eigentlich quasi, du gehst immer in so einen Shootout rein.
Ja, aber beim IPO ist auch eigentlich klar, ne, was passiert. Da hast du ja irgendwie dich jahrelang drauf vorbereitet, ne?
Ja, nee. Also wir hatten uns ein paar Monate darauf vorbereitet und wir waren auch auf gar keinen Fall ready. Und ehrlicherweise, auch der Full Disclosure, es war ein Listing. und kein IPO. Wir haben also keine neuen Aktien rausgegeben. Wir mussten also auch keine Roadshow in dem eigentlichen Sinn machen. Es ist ein ganz kleiner, ne? Also wir reden von 200 Millionen Dollar Market Cap. Das ist sozusagen das Trading-Volumen von einer normalen Firma pro Tag. Ja, da war unser Gesamtwert, Equity-Wert der Firma. Da war noch ein bisschen Debt drauf. Der Firmen-Gesamtwert war ein bisschen größer.
Wo habt ihr die gelistet?
New York Stock Exchange. Okay. Aber wir waren so klein, wir durften keine Opening. Haben wir eine Opening Bell oder eine Closing Bell gemacht? Ah, nee, Quatsch. Wir durften keine Opening Bell, glaube ich, machen, weil wir einfach so futzi waren. Die Börse da hat mit uns nur $30,000 verdient. Dann haben wir nur eine Closing Bell bekommen. Aber das Video, also das feiere ich heute noch. Da standen wir oben und haben
und,
uns gefreut.
Wart ihr hier auch Times Square?
Gab's euch das da gab es damals noch nicht und das haben wir nicht gemacht. Aber wir hätten es auf jeden Fall gemacht. Also auch mit, wir hätten das alles gemacht, weil wir das. Wir wussten, wir sind nicht. Ich bin ja nicht Robert Gens von Zalando, weißt du, würde ich auch nie sagen, der war in meinem Jahrgang, ja, ich bin nicht sozusagen, würde nie so tun, hey, ich habe das Gleiche jetzt geschafft wie du. Wir wussten also mit Augenzwinkern, wir konnten es einsortieren, aber wir waren natürlich trotzdem, warum soll ich mir die Freude nehmen lassen? Wir waren mega stolz, mein Vater war dabei, den habe ich mitgenommen und das war ein riesen Erlebnis. Und trotzdem ist es okay zu sagen, hey, das war unter so ferner Liefen, das muss keinen anderen interessieren außer mich. Aber wir fanden es mega geil. Wir haben uns gefeiert, ja, wir waren geil essen. Ja, wir waren wirklich, also es war wirklich richtig gut. Das möchte ich nicht. Und der Prozess selber, der ist natürlich der gleiche. Also so blöd das klingt, aber gibt es jetzt viele Leute da draußen, die jetzt so alt sind. Da denke ich mir so, ey, das habe ich vor 10 Jahren und wirklich auch alleine gemacht. Also mit der SEC habe ich über Wochen... Sie haben so ein eigenes...
Du hast verhandelt.
Ja, klar, also verhandelt. Die sind ja, natürlich klar. Gut. Die haben ein eigenes IFRS-Team. Logischerweise, ja. Ne? Die haben ein eigenes Team, klar. Die beurteilen können, die sozusagen sagen können, hey, passt das sozusagen vom Katalog und wie das KPMG uns da gereicht hat, also nicht nur US GAAP. Wir hatten aber das Problem, wir mussten von HGB, French GAAP, US GAAP, alles in IFRS rein mergen und wir hatten nur 3 Monate Zeit. Und wir hatten natürlich überhaupt keine Strukturen für so einen Mist und haben das alles per Excel-Sheet und da durchgehauen. Und dann ist das aber so, dass das Batch-Processing ist. Du gibst das dann der SEC, weil es eine Behörde ist, logischerweise. Ne? Du hast das ist nicht so agiles Arbeiten, sondern gibst du das denen und dann kriegst du sozusagen Version 1.0 und dann kommt 1.0 Redline zurück. Und dann musst du das alles beantworten, kannst nicht piecemealen und dann musst du alles wieder einreichen. Und wir hatten dann, weil wir wir mussten listen, sonst hätten wir eine Timeline verpasst, die unglaublich teuer gewesen wäre. Da hätten wir irgendwelche Anforderungen erfüllen müssen, auch im Börsenprospekt sozusagen und so weiter. Also andere Disclosure, ja, Schedules und so weiter.
Ja, aber das machen... Das
und dann
machen
haben wir in doch, einer Woche dreimal so ein Review
Investmentbank. Entschuldigung. Dreimal?
Ja, das war unmenschlich. Hat der Lawyer zu mir gesagt, das gibt es nicht, das funktioniert nicht. Und dann habe ich einfach, ich habe die einfach therapiert. Ich habe die angerufen, habe gesagt, hören Sie zu. Ja. Ich habe kleine Kinder, die müssen was essen. Und ich I love the US. Ich habe geguckt, wo der Druckpunkt ist. Auf Schmeicheleien hat die überhaupt nicht reagiert. Und dann habe ich Real Talk gemacht. Dann habe ich gesagt, hören Sie zu. Ich lege mir jetzt meinen Kopf ins Maul des Löwen. Ja, ich bin ehrlich mit Ihnen. Das und das und das sind noch die Knackpunkte. Wir liefern das, aber Sie müssen, geben Sie mir ein bisschen Leeway. Ja, dass wir das irgendwie schaffen. Hat es mir natürlich nicht versprechen können, aber am Telefon war das hat dann irgendwie funktioniert, ehrlicherweise. Und es hat aber auch deswegen funktioniert, weil natürlich die Zahlen dann so kamen und wir das geliefert haben. Also es war keine Mauschelei, funktioniert nicht, es ist eine Behörde. Das geht nicht. Aber die war sehr, sehr, sehr nett.
Die ist auch sehr, sehr hart drauf. Ne? Also,
ja, you don't want to fuck up. Das Problem ist nicht, dass du das, die SEC sagt, das passt. Das Problem ist natürlich US-Law. Also wenn da dann einer nachher in 5 Jahren sagt, also Moment mal, die Zahl, also es gibt so ein paar Sachen, die wirklich, wirklich, ne, also dein Revenue und solche Sachen, da darfst du keinen Euro falsch deklariert haben oder sonst was. Da gehst du einfach selber in den Bau für, wenn du Mist baust. Also das ist einfach, das ist schon eine scharfe Klinge. Wenn man sich mal anguckt, wenn so Betrugsfälle da aufgedeckt werden, ist das nicht wie in Deutschland, so Cum-Ex. Nee, der Prozess kann nicht weiter stattfinden und der andere kriegt eine Geldbuße. Sondern da ist dann einfach so, ja, schade, schade, du hast leider 40 Jahre Knast vor dir. Natürlich haben wir keinen Betrug begangen, aber das ist ein scharfes Schwert, was die haben. Und da willst du keinen Mist bauen. Also, und das weißt du auch. Also, das ist schon, da denkt man sich, und da gibt es auch keine Versicherung, die dich dann deckt oder irgendwas, sondern da musst du am Ende sagen, das passt alles so und musst dir sicher sein, dass du das ordentlich gemacht hast. Also, insofern haben wir da hart am Wind gesegelt im Sinne von der Timeline, aber inhaltlich nicht. Also, inhaltlich waren wir da sehr, sehr vorsichtig.
Ach, krass.
Okay. Aber gute Geschichte. Boah, da bin ich. Das war
und hast das du hast alleine mit der SEC verhandelt? Das hab ich, also das
ich habe ja einen Kompagnon gehabt. Mein wirklich einen meiner besten Freunde, den Geronimo. Der heißt wirklich so? Granatentyp?
Ach, lau, echt.
Naja, nee, Granatentyp. Also, du würdest ihn lieben. Ja, okay. Also ein Granatentyp.
Ja, okay.
M&A-ler vor dem Herrn. Also wirklich, wenn der nur kaufen, verkaufen kann, ist das sein Ding. Der war CEO und ich war COO.
Ja.
Und jetzt, unser Split war eigentlich immer, ist mit Augenzwinkern, also jeder, der das hier hört, ne? Und der Split war eigentlich immer, he's the brain, I'm the muscle. Weil der war nicht so 100% hitzebeschichtet, wenn es darum ging, Risiken zu nehmen und auch mal ein bisschen robuster zu sagen, wir machen das jetzt. Wohin geht, aber er war natürlich, der hat in 3 Stunden auf einem Flug, hat er das komplette Ding nochmal umgedreht, umgebaut und kam raus, dass wir alle 2 Millionen mehr bekommen. So, also einfach, wo du sagst so, okay, das war wirklich, wirklich schlau. Haben uns gut ergänzt. So, dann hat er aber diese Sachen, hat er an mich outgesourced, sagt, ich möchte das auch nicht so arg wissen. Der hat mich dann ab und zu nur brüllen hören oder so. Oder ein Bosch. Ja, so wie man es halt so macht, irgendwelche Telefone gegen die Wand schmeißen und so. Einfach, dass die Leute merken, man ist im Raum. Total nett sein. Ne? Also dafür wäre ich dann zuständig. Also insofern habe ich das dann tatsächlich, da hat er gesagt, mach du das jetzt mal. Und dann habe ich das gemacht. Das glaube ich, kann ich ehrlicherweise sagen, das war mein Anteil an dieser Sache, dass ich das durchgeboxt habe.
Ja, das ist krass. Weil da gab es mit der SEC, da gibt's eine Story, die fand ich sehr spannend mit diesen Wasserstofftrucks. Nikola, kennst du die noch?
Also ich habe natürlich das verfolgt in der Presse jetzt sozusagen, diese Insolvenz und Insolvenzmasse, was da passiert ist damit und so weiter. Wer es gekauft hat und auch nicht und so weiter.
Ja, das war ja der heiße Scheiß vor 3-4 Jahren und sind dann auch über einen SPAC an die Börse gegangen. Und er hat sich dann rausgestellt, dass die Trucks gar nicht fahren, sondern einfach nur so einen Berg runtergerollt wurden. Ne? Und das Video wurde geteilt und wurde auch Teil dann dieses Spec-Deals, dass die Deployment-ready sind und live gehen können damit. Und der Gründer, der Milton, der ist jetzt zu 15 Jahren Knast verknackt worden vor 2 Wochen. Weil er einfach mal die SEC so getäuscht hat und die Anleger damit auch. Und das Ding ist jetzt natürlich ramschwert, ne? Und du kannst übrigens einen Truck ersteigern, wenn du große Lust hast.
Also das Problem ist der Transport nach Europa.
Ja, ja, gut.
Aber das ist aber da siehst du mal, also ich meine, auf der anderen Seite zu Recht.
Das hätte ich mich nie getraut, allein mit der SEC zu sprechen.
Ach Quatsch. Nee, das ist nicht. Ach, ich glaube, wenn du ordentlich mit Menschen redest, und also ich sage ja immer, du musst die Farbe von den Menschen sehen. Die kann auch kann dir auch nicht gefallen, aber du musst erkennen, wie ein Mensch drauf ist. Denn ich glaube, unser Gehirn funktioniert ein bisschen so, dass wir gerne Planbarkeit haben. Und wenn wir wissen, was wir erwarten können von einer anderen Person, das schafft auf eine komische Art und Weise Vertrauen. Also selbst wenn das so ist, ich sage das Wort Salami und jedes Mal, wenn ich das sage, haust du mir eine Backpfeife. Selbst dann sagt unser Gehirn, ich kann dem ja vertrauen, denn ich weiß ja ganz genau, was passiert. Und ich glaube,
was kommt.
Ja, genau. Und ich glaube, wenn man den Leuten so seine Farbe zeigt und ehrlich ist und kein Arsch, dann kann man mit allen Leuten reden. Und man muss am Ende darauf vertrauen, dass man ein gutes Grundgefühl hat für Fundamentalrisiken. Dass du dir selber weißt, ich sag, wie gesagt, Cum-Ex, keine Menschen auf der Erde vor 10 Jahren, wenn uns beiden einer gesagt hätte, so funktioniert dieses System, und das ist, Freshfields sagt, das ist alles, so kann man das machen, hätten wir beide trotzdem da gesessen und gesagt, das kann doch nicht sein. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Es mag sein, dass ich zu doof bin, das genau zu verstehen, fair enough, aber die Grundstruktur passt doch nicht. Und so gibt es auch ganz viele Sachen im Leben, wo du einfach sagst, das passt einfach nicht. Und dann darf man es nicht machen. Das darfst du einfach nicht machen. Dann musst du sagen, das ist ein Risiko, das funktioniert nicht, das mache ich nicht, das gehe ich nicht ein. Weil es fundamental ist, weil es so groß ist und oder weil ich es überhaupt offensichtlich gar nicht verstehe, dann mach es einfach nicht.
Ja, ich meine, das eine ist ja ein Bauchgefühl, aber das andere ist halt auch wirklich faktisch Wissen. Ne? Und bei so... Selbst wenn du so Listings machst, da gibt es ja so viel Fallstricke und
total.
Stolpersteine.
Jetzt hatten wir super, wir haben das mit Milbank gemacht, würde ich schon sagen, erste Adresse, eine der ersten Adressen für solche Sachen. Also gibt es viele andere, aber wir haben es mit denen gemacht.
Das nehmen die?
Die US-Anwälte die Stunde?
Ja gut, das ist astronomisch.
Ja, so 12, 1400 Dollar die Stunde. Das ist wie die Uhr der Steuerzahler in Berlin. Also in der Sekunde, wo du morgens den Laptop aufmachst, fängt diese Uhr an, wie so ein Stromzähler, der an Sonnenbank angeschlossen ist. Geht die dann hoch.
Ja, krass.
Aber das hat, das weiß ich gar nicht, was die Legal Fees waren und so weiter. Aber das wird, also logischerweise 7-stellig. Ne? Also ich würde sagen... Das ist eine gute, also weil wir so ein Small Cap waren, ist natürlich überproportional viele Fees, weil natürlich, ne, der sagt ja nicht,
ja, genau,
ob du jetzt 2 Milliarden Market Cap hast oder 200 Millionen, der Lawyer sagt, meine Arbeit ist 98% dieselbe, und das stimmt ja auch. Ich würde sagen, ich weiß es nicht ganz genau, aber Total Legal Fees.
3-4.
Na, bis, also ich, ja, ich sag 3-4. Ich, ja, überschneide. Ich muss auch, ich verkriege Accounting und so weiter nicht rausgerechnet. Also kann man im Börsenprospekt natürlich nachlesen. Ne? Also man muss ja halbwegs offenlegen, was die Transaktionsfees sind. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber mit 3-4 bist du mit Sicherheit dabei. Und dann kann sein, dass da eine Unschärfe ist, dass da KPMG noch ein bisschen war. Weil die haben natürlich auch ein bisschen legal gemacht, nicht nur Accounting. Aber das, ich würd mal sagen, 3-4 und dann in Summe hat es 5,5 gekostet, sowas. Grob hätte ich jetzt geschätzt. 4,5, 5.
2,5, 3%.
Was immer noch relativ günstig ist, das kannst du noch viel. Also wir hatten ja keine Roadshow zum Beispiel und so, ne? Das wird das nochmal viel teurer machen. Weil du wahnsinnig viel Reisekosten hast und die Lawyer müssen ja dann dabei sein und pipapo. Aber ja, hast keine Bank gehabt. Ne? Die hat ja auch keine NFI bekommen, weil wir haben ja nur gelistet. Also das war dann schon billiger. Wenn wir das alle anders gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich 10. Ja, das ist wahrscheinlich 10 bezahlt. Also eine Bank sagt auch, ey, Jungs.
Ne, die will auch 4% eigentlich haben, ne?
Na, andersrum, die würde halt einfach sagen, ihr seid so Fuzzi, ich möchte jetzt erstmal 100.000 Retainer im Monat haben, wenn es reicht, oder 200. Und dann hätte ich gerne 4% und ich hätte gerne Green Shoe, oder, also war kein IPO, aber dann, ne, ich möchte noch irgendwelche Warrants oder irgendwas haben können, um nochmal damit Geld zu verdienen. Also offiziell, um natürlich den Aktienkurs zu stützen und so weiter, aber inoffiziell einfach ganz geil, wenn es gut läuft, dass man noch ein bisschen mitverkaufen kann oder noch seinen Kunden noch was allokieren kann. Genau, also das wäre deutlich teurer gewesen. Aber das war ein heißer Ritt. Gibt es einen kleinen Podcast drüber, habe ich mal gesehen. Business Insider oder irgendwas hat über Spark Networks dann einen Podcast gemacht, weil es so ein großer juristischer Krimi geworden ist letztes Jahr, weil so ein Hedgefonds das sozusagen vom Markt genommen hat und letztlich die Anteilseigner enteignet hat, die noch da waren, die Shareholder. Also die haben das Debt gekauft, wir hatten noch 100 oder 110 Millionen Euro, glaube ich. Nagel mich fest, kann sein, dass Dollar waren. Ich glaube, es waren aber 100 Millionen Euro noch. Haben das Debt gekauft und damit, aber das war so eine Corona-Regel, das ist wirklich also total interessant juristisch, die das Debt gekauft hatten, konnten die sozusagen sagen, hey, wir ziehen diesen einen Paragraphen zu Rate und de facto enteignen die bestehenden Shareholder und nehmen das Ding dann von der Börse. Und das hat für Unmut gesorgt, aber weil das so, es gab es nur zweimal oder dreimal, wurde dieser Paragraph gezogen die letzten 1-2 Jahre und Spark Networks war einer. Und ich habe gesehen, dass da ein Podcast drüber gibt. Also insofern,
Und Hashtag Empfehlung.
Das weiß ich gar nicht. Also ich meine, man muss ja offen sein mit seinen Sachen. Also ich meine, man möchte lieber natürlich ein OpenAI bauen und sagen, ich habe die Welt komplett verändert. Das ist natürlich jetzt, also Dating ist ein schwieriger Markt und wir waren da auch schon 5 Jahre alle raus. Also ich würde jetzt auch nicht 100% mir die Schuld dafür geben, dass es jetzt da so kam. Aber ich würde jetzt auch mich nicht hinstellen und sagen, was, damit habe ich nichts zu tun. Ich meine, nachdem ich jetzt 15 Minuten halb geprahlt habe, dass ich das an die Börse gebracht habe, gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass da Sachen auch dann schiefgehen weiß ich nicht, aber zumindest mal nicht linear sich entwickeln.
Das ist halt geprahlt. Ich meine, am Ende des Tages, das war halt echt viel Arbeit. Ne? Und ich meine, am Ende, ich habe mal gelesen, irgendwo 70% der Listings und IPOs funktionieren nicht. Ja, selbst wenn du damit losgehst. Und wenn du halt einen richtigen IPO machst, wird dir jede Investmentbank sagen, du brauchst erstmal 3 Jahre Vorbereitungszeit und damit irgendwie deine Ledgers und deine P&Ls und so weiter alle vernünftig aufgesetzt sind, weil du haftest als CEO die ganze Zeit eigentlich. Ja, du haftest halt total. So ganze Zeit.
Also musst du
stehst halt immer mit einem Fuß im Gefängnis, sobald du diesen Prozess anfängst.
Ich habe den Prospekt, glaube ich, muss ich mal gucken, ich habe den auch unterschrieben. Ja, musst du. Ja, da gibt es Teile, die du logischerweise wie beim Jahresabschluss am Ende unterschreibst, sagt das natürlich.
Und das verjährt halt nicht, ne? Das ist halt auch das Geile bei der SEC.
Teile davon verjähren nicht. Also wenn ich, also das ist dann schon mit Intent also und so weiter,
gross,
ne?
Gross Misconduct hattest, also quasi Falschbehauptung machst und so, dann kannst du mit 67 noch einen Anruf kriegen und, von SEC und sagst, du, ich hatte mal Zeit gerade über Sommerferien, hab mir mal einen Prospekt angeguckt von 2000 Dingen, was weiß ich.
Das ist, hey, who knows? Ich meine, mit AI wird das kein Problem mehr, dass du Unmengen an diesen Datensätzen, ich meine, das hochstrukturierte System heißt Edgar von der SEC, wo du halt die ganzen Dokumente und Filings dir runterladen kannst. Das ist ja oft, es hat eine API. Also, muss ich gar nicht googeln, da gibt es ein Startup, das schon macht. Bin ich mir, oder 5. Da kommt jetzt nichts bei uns, glaube ich. Da bin ich mir relativ sicher. Wir haben auch eine sehr atypische Struktur. Wir waren eine europäische SE, die gelistet war in den USA und so. Es gibt da schon nochmal 1-2 Sachen, die nicht so linear durchlaufen würden. Aber angeklagt willst du nicht werden in den USA. Das in dem Fall, also Das ist bei uns auch wirklich kein, also wir haben keine LKWs den Berg runterrollen lassen. Das haben wir nicht gemacht. Was ich geil finde, was aber wirklich, oder wie Theranos mit ihren Bluttests oder wie, keine Ahnung, Bilder-AI, wo keine AI dahinter ist, sondern 600 Entwickler in Indien in dem Fall. Das ist natürlich irgendwie, ja, das weiß jeder. In der Sekunde, wo du das machst, weißt du, dass das falsch ist und du machst es halt trotzdem. Und da muss man halt sagen, Junge, 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 Junge.
Das ist aber so eine feine Linie bei Startups, ne? Also du hast viele, viele Startups vor AI, ja, quasi unsere Gründergeneration, wenn du so möchtest. Die hatten ja alle immer einen Algorithmus, hieß das noch damals, bevor es AI hieß, ja. Und der Algorithmus waren häufig irgendwie 17 Praktikanten, ja, die manuell Informationen von A nach B geschoben haben, bis es dann wirklich automatisiert war, ja.
Das ist so. Aber also, ja, genau. Aber das ist ja okay. Okay, das ist eine gute Frage. Wenn man das natürlich als Kern des Produktes schon verkauft hat. Fake it until you make it. Es ist halt so ein Problem, ne? Also ich glaube, ich bin ja wirklich nicht woke, aber es hat schon, also junge Männer so anzuspitzen, dass sie wirklich dumme Sachen machen, das ist leider in der Geschichte, das kann man seit 10.000 Jahren, ist das so, weil sonst würden wir nie wirklich komplett bescheuerte Risiken eingehen und ne, das, die Natur hat das irgendwie gemacht, dass wir bereit sind, viele dumme Sachen zu machen, deswegen leben wir weniger lang. So, und wenn du denen natürlich immer erzählst, Lean Startup, fake it till you make it, yada, 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 dann hast du auch Leute, die vielleicht nicht so gefestigt sind in ihrer Persönlichkeitsstruktur, die das dann aufnehmen und sagen, okay, das wird jetzt halt von mir erwartet und jetzt mache ich halt mal wirklich, jetzt haue ich mal mit beiden Händen ins Pflaumenmus rein, bis es alles an die Wand spritzt, und weil das gehört sich ja so, dann haben die anderen ja auch alle gemacht, weil man diese Hero-Stories sich dann erzählt, und da, das ist halt einfach, das ist schon was, Ding von, also Theranos ist das Gegenbeispiel, aber es ist die Ausnahme. Also ich finde, die vielen anderen Fälle sind dann einfach völlig fehlgeleitete, übermotivierte junge Typen. In dem Fall sind auch leider viele, zu viele Gründer Männer und nicht Frauen. Aber das ist echt ein Problem. Und da hoffe ich immer, dass es mehr Mentoren gibt und mehr VCs und sonst was, die halt das den Leuten beibringen, dass das einfach nicht nachhaltig ist und auch im Zweifelsfall in den USA im Knast endet.
Diese Food-Delivery-Phase in Deutschland, die war ja auch so ein fast schon so ein Fall, ne? Wo dann irgendwie 20 von diesen Food Delivery Startups in Europa auf die Map 2020, 2021 gekommen sind. Und ich glaube, das Einzige, was es noch gibt, ist Flink, oder? Die alle anderen, also, die haben es nicht geschafft.
Alle anderen haben die Biege gemacht. Flink, vermutlich eine der bestgemanagten Firmen auf der Welt in dem Bereich. Also, oder in Europa mit Sicherheit, gibt es eben noch. Ja, die haben das von Anfang an gut gemacht, hatten auch sehr erfahrene Leute, die das natürlich dahinter standen. Ne? Das waren jetzt nicht First-Time-Founder, also viel von Home24 gekommen und so weiter, also schon gut.
Der von Gorillas, der Symer, was macht der jetzt? Der macht da auch, hat ein neues Startup oder auch, ne?
Der hat ein neues Startup, ich meine, was schätzen wir, hat er vom Tisch genommen? 50 bis 100 Mio? Sowas, ne?
Nee, zwei.
Nee. Meinst du?
Doch.
Zwei Mio? Hat der in einem Podcast gesagt?
Zwei Mio.
Glaube ich in 100 Jahren nicht. Zwei Mio hat er vom, sagt er, ja? Und das weiß man.
Zwei Mio. Okay. Ja. Zwei Mio hat er vom Tisch genommen, weil der, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, ist schon weit hinher, aber die Gorillas brauchte halt eine weitere Finanzierungsrunde, weil die irgendwie einen Burn hatten von, ich glaube, jenseits der 50 Mio im Monat, ne?
So. Ja, irgendwie sowas. So,
das konnten sie halt irgendwann nicht mehr bedienen oder absehbar nicht mehr bedienen. Die hatten irgendwie noch 350 Mio auf dem Konto und dann konntest du relativ klar ausrechnen, bis wann das Geld noch reicht. Und dann kam, glaube ich, sogar Flink, ne? Die das übernommen haben. Und
nee, das hat die türkische Konkurrent hat das übernommen.
Das ist doch nicht Flink, oder?
Nicht Go, nee, Flink ist deutsch, aber nicht Go Euro, aber die hießen, Getir. Getir auf Türkisch heißt bekommen, kriegen, um mal anzugeben.
Okay. Ja. Okay. Echt?
Ja,
das weißt du, sowas weißt du?
Na klar.
Kennst du Türkisch?
Ja.
Echt?
Ja, ich habe das erzähl ich mal anders mal. Ich habe viel Energie, das fällt einem nicht auf. Und dann habe ich so mit 13, 14 hat meine Mutter mir nahegelegt, dass ich doch einfach was dann machen sollte und vor allen Dingen aus dem Haus sein sollte an manchen Nachmittagen, und dann bin ich in die türkische Schule gegangen.
Geil.
Ja. Ja. Und das lag auch nah, weil ich bin in Hürth geboren, der schönsten, in meiner Abi-Zeitung, in meinem Bild stand, die schönste Frau ist Hürth. Das habe ich wohl mal gesagt. Also keine Ahnung, aber es schien mir wichtig. Auf jeden Fall, Hürth ist ein typischer Vorort im Süden Kölns und da, also habe ich einfach sehr viele türkische Freunde gehabt. Auch sizilianische.
Und hast du auch gelebt in der Türkei oder was?
Ich hatte 5 Jahre eine türkische Freundin dann, tatsächlich. Also deren Mutter und Vater, die haben vor allen Dingen, also mit denen konnte ich dann so ein bisschen türkisch reden. Sie hat natürlich, also sie hat Jura studiert und alles, also das ist hier groß geworden, aber kulturell, glaube ich, bin ich da. Ich war immer noch auf mehr türkischen und kurdischen Hochzeiten in meinem Leben als auf deutschen, mit Abstand. Also Faktor 10. Faktor 10. Ich war die einzige Kartoffel, die immer auf diesen Hochzeiten war, bis wir so 18 waren. Und dann wäre ich quasi alleine hingegangen. Da habe ich meinen besten Kumpel gefragt, ich so, Ibo, sag mal, ich kann ja nicht alleine, weil wir sind auch einfach hingefahren, weil wir wussten, wann es Essen gibt. Die hatten ja teilweise in diesen Hochzeitssälen zwei Hochzeiten, wir wussten immer, wann es Essen gibt. Und wir kannten immer irgendeinen Cousin, irgendwen kannten wir immer, haben uns so ein Hemd angezogen, sind hingefahren, haben gegessen. Das war mega.
Unter 700 Leuten.
In Meschen nicht, das waren so 200, 300 Leute. Genau, aber man kannte eh immer alle Leute. Weißt du, es war echt also wir haben dann auf die Nummernschilder geguckt, wenn es dann wirklich so nur Osnabrück war, denken so, boah, fuck, ey, wen kennen wir in Osnabrück? Weil das fällt dann schon auf. Auf jeden Fall frage ich, ey, Ibo, sag mal, ich kann nicht alleine hinfahren. Sagt er, ja, ich kann mich da nicht mehr sehen lassen. Sag ich, wieso? Sagt er, ja, ich komme jetzt leider in Alter, wenn die falsche Mutter mich sieht, ruft die meine Mutter an und sagt so, ey, die beiden sollten mal miteinander ausgehen. Und das ist gibt nur Ärger, wenn man da, kann man auch nicht immer Nein sagen und sagt, das will ich. Man darf einfach nicht auf dem Grid auftauchen, dann bist du auf jeden Fall safe. Du allerdings, du Kartoffel, du bist total safe. Dich will keiner hier heiraten.
Ja, ja.
Sagt er, du kannst immer hingehen, du bist wirklich wie in Abrahams Schoß. Alle finden dich nett, aber niemand wird dich heiraten wollen oder wird dich verheiraten. Ja. Bei mir ist dieses Risiko einfach größer geworden, seit ich jetzt irgendwie ins heiratsfähige Alter komme. Da musste ich sehr lachen.
Das ist geil.
Und dann bin ich auch nicht mehr hingegangen.
Ich muss sagen, ich war noch nie auf einer türkischen Hochzeit, ich war aber auf einer persischen Hochzeit ein paar Mal. Und das eskaliert jedes Mal. Also die trinken ja alle keinen Alkohol, ne? Und aber die machen da so hart Party. Und du haust halt, du haust ja, auf den ich war, keine Ahnung.
Ich erkläre dir mal, wie das auf einer richtigen türkischen Hochzeit funktioniert.
Ja, erklär mal.
Also es gibt zwei Orte, die einfach sehr gut sind. Das eine ist die Damentoilette. Denn natürlich, keiner der Damen möchte vor den Eltern rauchen. Also stehen alle Damen wirklich in bestem Gewand und geschminkt und die Haare gemacht und in dieser kleinen quasi Turnhallentoilette und rauchen. Aber das sind halt einfach 20 Leute und da kommen Rauchschwaden raus und jeder weiß, dass sie da drin stehen und rauchen und alle stehen dort an und so weiter. Aber man ist halt unschicklich sozusagen öffentlich zu rauchen. Das ist das eine. Das andere mit dem Alkohol ist, das kommt so auf die Familie ein bisschen an, aber im Schnitt wird dort Johnny Walker getrunken. Offiziell keiner. Es gibt dann aber so hinten rechts gibt es so zwei Tische, wo so jetzt Leute in unserem Alter, also früher waren, wir waren ja so jung, aber ich sag mal, das waren die Familienväter, die aber schon, ne, it's not their first rodeo, die haben schon ein paar Sachen gesehen.
Ja, okay.
Da ist unterm Tisch stehen 2 Flaschen Whisky und da wird immer so der Plastikbecher voll, oben auf dem Tisch steht Cola und Fanta und wird unten voll gemacht. Und jeder weiß auch, dass dieser Whisky dort steht. Die hauen sich jetzt nicht total um, das wäre jetzt gelogen, aber es wird auf jeden Fall da was getrunken. also auf dem Braunklo wird geraucht und irgendwo hinten, da wo so die Bar ist oder so ein bisschen weiter weg, wo halt nicht die Tanzfläche ist, da sitzen dann halt irgendwie 15 Dudes.
Und nicht ganz so viel Licht hinkommt.
15 Dudes rum und die werden auch in Ruhe gelassen, sozusagen, da kommen die Ehefrauen auch nicht und sonst was. Und da ist halt, da weißt du, da sind irgendwie Blue Label, Jack Daniels 2 Flaschen unterm Tisch oder Raki. Und da hab ich gehört, hat man dann schon mal Alkohol getrunken. Aber jetzt nicht wie bei, ist keine britische Hochzeit. Also da ist jetzt keiner, der danach rotzedicht ist oder sowas. Das passiert nicht.
Was machen wir, russischen Hochzeit? Das ist das Gegenteil von dem. Ja, das ist
wirklich. Das habe ich.
Schafft man nicht, ne? Wenn man das nicht trainiert hat.
Ich habe in Moskau studiert dann und gearbeitet und in Kiew war ich und so und ich spreche auch Russisch und das war super und man denkt, man ist kulturell so ein bisschen angekommen.
Jetzt muss ich auch mal nachfragen, was sprichst du denn alles für Sprachen?
Ja, nur Deutsch, Türkisch, nur Deutsch und Russisch, Englisch. Ja, sprechen. Sprechen Englisch, ist ein großes Deutsch. Wort. Ne? Sprechen ist ein großes Wort. Da machen wir eine andere Folge draus. Ja, sprechen gut, ist ein großes Wort. Aber auf jeden Fall, da denkst du so, da musste ich an Mike Tyson denken. Everybody has a plan until you get punched in the face. Ja. Du kommst auf diese Hochzeit und denkst so, geil, kennst dich ja aus, kannst mit denen auch reden. Hey. Und dann macht dir einer so, ne, die machen ja mit den Fingern wie voll dieses Wodka-Glas ein, sondern halten so die Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger, also drei Finger breit, erstmal 100 Gramm Wodka. Ja. Und das zieht dir einfach schon komplett die Schuhe aus. Und dann denkst du, geil, das hast du mal so einen Shot genommen. Und dann passiert das aber alle 8 Minuten. Und du weißt ganz genau, nach dem 4., da hast du ja schon, das ist ja wahnsinnig viel. Da weißt du schon, es ist einfach Game.
Einen halben Liter Wodka.
Nee, das ist wie wenn du so einem Hühnchen den Kopf abschlägst und das läuft einfach noch weiter. Du weißt, dass du eigentlich keinen Kopf mehr hast.
Ja.
Und du läufst aber noch ein bisschen, bis du halt zum Beispiel, was die schlechteste Idee ist, du gehst mal ganz kurz raus. Und dann kommt diese frische Luft und dann bist du einfach, dann wirst du nach Hause getragen. Das war's dann einfach für dich. Game over. Schade, schade. War so ein netter Junge, der Michael. Leider, leider gestorben.
Ist dann auch scheißegal, was man isst, ne?
Oh.
Also, ist dann völlig egal.
Ich bin immer too truthful of mood. Ja? Wir hören jetzt mal auf, hier aus dem Nähkästchen zu plaudern. Die Mobility, das ist nominal unser Brit. Das war, ich habe eigentlich einfach sehr vermisst, Michel, merke ich gerade.
Ja, gleichfalls. Ich habe ein gutes Thema, habe ich eben kurz im Vorgespräch erwähnt, aber 18 Millionen Tonnen Lithium sind gefunden worden, und zwar unter dem kalifornischen Seltensee. Der Marktwert sind ungefähr 540 Milliarden US-Dollar. Und das ist deshalb so spannend, weil die USA komplett eskalieren gerade und sich schon als die Wellenreiter der Elektromobilität sehen. Also von daher hat keiner mit gerechnet, kam überraschend. Bisher wurde immer gesagt, irgendwie Bolivien, ja, Mittel- und Südamerika, das sind die einzigen Lithiumvorkommen, die irgendwie eine gewisse Größenordnung haben. Nein, Kalifornien als sowieso schon führende Elektromobilitätsstandort in den USA, kann jetzt auch Rohstoff abbauen. Das fand ich sehr spannend.
So, jetzt muss man mal dazu, also hilf mir mal. Lithium kommt doch überall auf der Welt im Boden vor. Also es ist ja kein seltener Rohstoff eigentlich. Es ist keine seltene Erde. Aber die Konzentration und wie gut man es abbauen kann, das ist das große Problem. Also sozusagen in Chile ist es eben so, dass du es mit relativ, also dass es eben sehr große Vorkommen gibt, die du relativ einfach tagebaumäßig abbauen kannst. Ist das nicht das große Problem?
Ja, Lithium ist ja am Ende des Tages ein Salz, wenn du so möchtest. Ja? Und das wird unter Einsatz sehr vieler Ressourcen, also vor allem Elektrizität und Wasser, muss das gespalten werden, zum Beispiel von Steinen muss rausgewaschen werden, wird dann in so großen, sieht man, kennt man aus dem Internet, so große weiße Salzhaufen, hätte ich fast gesagt, die dann überall rumstehen. Und das ist am Ende des Tages ist Lithium, das ist dann aber Lithiumoxid, und das Lithiumoxid muss dann, da muss der Sauerstoff rausgezogen werden, damit es dann zu Lithium wird. Das ist wieder unter hohem Einsatz von Strom. Der große Unterschied jetzt zu diesen bolivianischen und südamerikanischen Lagerstätten ist in Kalifornien, dass es kein Lithiumoxid, sondern reines Lithium ist. Das heißt, du sparst dir zwei Sachen. Es muss erstens nicht rausgewaschen werden aus irgendwelchen Flussbetten oder aus irgendwelchen Steinen rausgetrennt werden mechanisch, sondern es liegt quasi als Brocken, nicht oxidiert, am Grunde dieses Sees und kann einfach abgebaut werden. Wodurch du dir einfach mal 80% der mechanischen und physischen und ressourcenintensiven Arbeit sparen kannst. Und du kannst das sofort in die Verwertung reinbringen. Musst ein bisschen was machen, musst du schmelzen und so weiter. Aber du sparst dir sehr viele Zwischenschritte damit am Ende des Tages. Und das ist deshalb so spannend, weil mit diesen 18 Millionen Tonnen, das ist einfach eine wahnsinnige Zahl, kannst du einfach mal jetzt richtig arbeiten.
Haben wir eine Vergleichsgröße, also sozusagen mit dem Lithium, oder was ist das in Auto-Äquivalenten? Wie viele Autos kannst du mit diesen 18 Millionen Tonnen Lithium, wie viele Autobatterien kannst du mit 18 Millionen Tonnen Lithium bauen? Ist das gar keine Fangfrage, einfach nur sozusagen, wir können es mal nachher in ChatGPT eingeben, aber
also so ein Auto hat, sagen wir mal, irgendwas zwischen 500 und eine Autobatterie wiegt irgendwas zwischen 500 Kilogramm und einer Tonne, ja? Davon sind ungefähr, sagen wir, 30% Lithium. Wenn wir jetzt einfach rechnen, sagen wir, 300 Kilogramm sind in so einem Auto drin. Bei 18 Millionen Tonnen sind das ungefähr 50 Millionen Fahrzeuge, grob gerechnet.
Geil.
Das heißt, du kannst irgendwie so eine Jahresproduktion aller Elektroautos weltweit könntest du mit dem.
Na, alle
das hört sich jetzt erstmal nicht viel an.
Also es werden irgendwie 80 Millionen Fahrzeuge gebaut im Jahr weltweit und davon sind 20 Elektro, oder? Kann das sein? Also, für, ja, okay. Also ich hab's nicht, weil ich habe die China-Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich sage genau, 8 ist ein bisschen weniger. Okay, also das kannst du für 3 Jahre, sagen wir mal, alle Autos damit bauen. Das ist eigentlich schon ganz geil.
Ja, und vor allen Dingen, das, du baust das ja nicht alles sofort ab und es steht zur Verfügung und du kannst irgendwie damit Autos bauen, ja. Aber den Bedarf der USA kann das locker decken und auch so weit, dass es zu einem Exportland werden kann.
Ja, plus du kannst es reusen, ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Also Lithium, wenn ich das richtig sehe, werden wir auch, oder kann man reusen. Ja, du kannst es wieder rausziehen mit Prozessen, dass du es dann wieder in eine neue Batterie verbauen kannst. Ja. Das wird nicht, also mein Grundverständnis wird nicht verbraucht und ist weg.
Also das sind auf jeden Fall gute Nachrichten. Und das andere, was ich gesehen habe, da muss ich echt ein bisschen lachen. Und zwar, es gibt eine Firma, die heißt Volonaut.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Und was Volonaut macht, ist, die bauen ein, am Ende des Tages, ein fliegendes Motorrad. Das ist kein Scheiß. Und die Firma verfolge ich, die hatten auch so eine Kickstarter-Kampagne, da habe ich mich so ein bisschen beteiligt, ich weiß gar nicht, 400 Euro oder so habe ich da reingetan. Und diese 400 Euro haben quasi dir ermöglicht, dass du auf so eine Pre-Order-Liste kommen kannst. So. Und jetzt heute gucke ich in mein E-Mail-Fach, steht drin, lieber Michel, vielen Dank für deine Reservierung. Du kannst jetzt das Volonaut Airbike bestellen. Für den schönen Preis von 880.000 US-Dollar. Und dann kannst du dieses Moped bestellen, also dieses
ist
Airbike.
Das fliegt
bis zu 20 Meter über dem Boden. Und ist schon geil.
Das spektakulär. Das sieht aus, guck mir gerade die Bilder an, sieht aus wie bei Star Wars, wenn diese Stormtrooper, die haben doch solche...
Danach wurde das auch, das war der Ideengeber Star Wars.
Hätten sie mal besser mehr Star Trek geguckt, da hätten sie was gebaut, was auch wirklich funktioniert. Bei Star Wars muss man den Leuten immer sagen, das ist physikalisch oft nicht fundiert genug recherchiert. Das ist ja spektakulär. Das muss ich sofort dem Thomas Preuß schicken. In sowas will der unbedingt investieren. Das findet er, glaube ich,
Ich finde es gar nicht schlecht. Ich habe mir das mal genauer angeschaut.
Ja?
Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, die haben halt ein Triebwerk drin. Ne? Und du hast keine Tragflächen, du hast keine Rotoren und nichts. Du hast halt wirklich quasi so ein Jet-Triebwerk im Rumpf drin. Und der bringt dich nach oben. Also damit steuerst du quasi die Höhe und den Vortrieb. Das kann bis zu 200 Stundenkilometer oder noch schneller fahren, das Ganze.
Das ist geile so geil.
Teil.
Also so. Es gibt natürlich einen mega geilen Subreddit dazu schon. Also mit natürlich, die haben auch irgendwelche Videos gemacht, Fake-Videos, AI-Videos, wo das Ding schon fliegt und dann wird das, also ich lese gerade die Kommentare, das ist natürlich für Reddit ein absolutes Hochfest, dieses Ding zu zerlegen. Also klar. Das ist doch...
Das ist halt nicht redundant aufgebaut. Das heißt, wenn du fällst, dann fällst du halt. Ne?
Aber nochmal, rein Deswegen physikalisch
die,
kann das Ding
auch
fliegen.
Immer,
jetzt mal ganz im Ernst.
Fliegt. Das ist,
First ja, das, gibt's das? Nein.
Das gibt's, das ist fertig. Das ist kein Scheiß. Das ist jetzt quasi...
Also wenn ich Volonaut eingebe, ist das erste Volonaut Airbike Fake. Das ist die erste Autosuggestion von...
Ja, ist nicht. Das ist
okay.
Der
The Volonaut Airbike is a real prototype of a personal eVTOL. But has faced skepticism. Ja, das, das finde ich eine fair summary, nachdem ich mir das angeguckt habe. Okay, wie groß ist denn der Markt für solche Star Wars?
Wenn das wirklich funktioniert, ne? Unendlich. Also ganz Asien, ich würde es auch machen, ohne Scheiß. Wenn das Wetter in Deutschland ein bisschen besser wäre, ich würde alle Autos abgeben und würde nur noch mit dem Ding die Kinder bringen.
Bereitest du mich emotional darauf vor, dass du eigentlich das bestellt hast?
Nein, ich werde. Also,
du wirst keine 880.000 Euro ausgeben dafür, ich bin wirklich so beruhigt, du bist gesund im Kopf.
Ja, nein, ich werde nicht die erste Generation kaufen.
Diese Antwort beunruhigt mich wirklich so massiv. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Ich werde das ein bisschen verfolgen und wenn sie ein zweites Triebwerk einbauen, dann, wie man so schon sagt, I'm intrigued, ja?
Du bist wirklich...
Weil das ist, Das ist schon geil. Ja, guck mal.
Das
in
ist
Berlin, stell dir mal vor, du ballerst mit dem Ding einfach mal zur Arbeit.
Ey, mir lang ja schon die scheiß Roller, wo drei Halbwüchsige auf dem Bürgersteig mich fast plattfahren. Da brauche ich mir nicht vorstellen, was in Berlin los ist, wenn du mit so einem Star Wars Motorrad rumfahren kannst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das macht wirklich damit, da kriege ich PTSD, wenn ich jetzt dran denke.
Da gibt es auch viele coole Entwicklungen gerade, auch so Jetpacks und so. Da in dem Bereich passiert gerade echt viel. Die kannst du mittlerweile
bei
auch
Cold
relativ
Sievers,
günstig
weißt du noch, am Anfang 80er Jahre, bei dem sozusagen, der ist mit so einem Jetpack immer geflogen. Das fand ich immer spektakulär.
Ja, aber die flogen nur so 2 Minuten und dann war das Ding leer. Und wenn du dann nicht gelandet warst, dann hat es ein Problem.
Ja.
Die Dinger heutzutage, die können echt schon mehr. Und du kannst auch schon, gibt es mittlerweile vor allem in den USA unheimlich viele Unternehmen, die das Zeug anbieten.
Ja, mega geil.
Das ist kein klassischer VC-Case, aber
ja.
ich bringe mal so neue Ideen mit rein.
Das finde ich mega geil. Also ich meine, es gibt also Elektromotorräder, hört man immer wieder, wollen Leute bauen. Da bin ich immer, also ich glaube, das wird es natürlich immer mehr geben, aber das ist auch kein VC-Case. Also ich glaube, so Dinger bauen. Das jetzt hier, also dieses ganze eVTOL-Thema, also ne, senkrecht startende Flugtaxis. Ich bin da zumindest skeptisch, aber auch sicherlich nicht der da am allermeisten von versteht. Also ich meine, Joby in den USA machen ja wirklich, also das scheint ja jetzt wirklich zu kommen. Also die kriegen ihre Zulassung und die werden anfangen irgendwo im Middle East mit irgendwelchen, oder in Korea mit irgendwelchen Sachen. Also das, vielleicht ist das wirklich die Zukunft, aber so ein fliegendes, ich muss ans fünfte Element denken. Dann hast du halt Städte, die ewig hoch sind, weil du natürlich dann mit diesen Dingern da hochfahren kannst und so weiter. Das finde ich schon alles spektakulär.
Da gab es vor 10 Jahren eine Studie von Mercedes zu, das fand ich ganz interessant. Die haben quasi die Städte der Zukunft sich mal angeschaut und zu überlegen, so wie müssen denn Fahrzeugkonzepte aussehen. Und die haben damals eine Studie gemacht, gemeinsam mit Audi zusammen, und haben so drei Archetypen von Städten entwickelt, von denen sie ausgehen, dass die sich global durchsetzen werden. Da gibt es einmal diese Suburban American Car Cities, die nach wie vor mit breiten Straßen und Einfamilienhäusern und viele Parkmöglichkeiten und so weiter, wo Individualverkehr relativ häufig noch genutzt wird. Das zweite war dann...
ich glaube, da kam die Regierung gerade rein bei Michel.
Der europäische Markt, genau, hier der Große kam gerade rein.
Achso, okay, ich hab gesagt eine Frau, aber... okay.
Der europäische Markt, die quasi nachhaltig mit Windkrafträdern und Grün und irgendwie vor allem Public Transit relativ viel machen. Und das dritte war, so komme ich da gerade drauf, war der ganze asiatische Raum und der ganze asiatische Markt, wo du vor allen Dingen auch, also nicht nur dich quasi horizontal bewegst, sondern auch vertikal. Mhm. Ja. Und Audi hatte in dem Kontext zum Beispiel schon so Kabinen entwickelt, die gleichzeitig wie so ein Fahrstuhl fungiert haben, wo du dann in das Gebäude reinfahren konntest und das dich dann automatisch zu deiner Wohnung gebracht hat oder so.
Konnte man auch direkt drin schlafen. Ja, krass. Ja, ja, glaube ich auch so ein Kokon, ne? Der dich direkt im Endeffekt vielleicht sogar Teil deiner Wohnfläche dann sofort ist und so weiter. Boah, das ist, also... Da bin ich jetzt alt, das ist eine Dystopie für mich. Da muss ich wirklich an keine Ahnung, Judge Dredd denken oder so, irgendwelche Filme, wo du sagst, so, das sind so Städte, da siehst du den Himmel gar nicht mehr und alle fliegen mit solchen Flugdingern rum und du schläfst in so einem Kokon. Also wirklich bist du einen Schritt von der Matrix weg. Aber okay, vielleicht sind wir auch schon drin. Vielleicht ist es eine Simulation. We don't know.
In Asien ist das auch alternativlos und ist gar nicht so schlecht. Ich meine, die bauen ja eh schon unheimlich vertikal da. Und wenn das komfortabler werden kann, weiß nicht, ja, ich meine, in Hongkong, da gibt es ja diese Wohnblöcke, ne, die teilweise schon sehr ausgeprägt sind, einfach weil der Quadratmeter da unbezahlbar geworden ist. Aber ja, in Vietnam und so.
Ich habe viele Probleme, aber eins insbesondere, denn ich habe einen Call reingelegt bekommen mit einem Vorstand eines sehr großen deutschen Automobilbauers. Und ich sehe bei meinem Microsoft Teams, dass er das Meeting gestartet hat um 10 Uhr. Und jetzt ist es 10:02 Uhr. Ich glaube, wir müssten jetzt in den nächsten 60 Sekunden abbrechen. Und wir sind auch eh schon fast eine Stunde. Also wir kriegen nur Zustimmung von Max, dass wir das jetzt gleich hier kürzer fassen.
Ja, sehr gut. Du, dann viel Erfolg.
Wo sehe ich, nächste Woche, wo bist du da? Bist du wieder zurück?
Nächste Woche bin ich zurück aus dem Urlaub.
Okay. Ich bin auch, weiß nicht, wo ich bin, aber ich werde irgendwo sein. Und es wird alles super klappen. Alle haben Mikrofone. Gegebenenfalls gucken wir mal, wie wir das. Oh, der Max guckt mich schon böse an. Wir werden eine gute Folge aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben tatsächlich geschafft, noch 25% Mobility zu machen, nachdem wir eine Menge, Menge andere Themen besprochen haben. Ich wünsche allen eine gute Restwoche, gutes Wochenende, bleibt gesund und genießt den Sommerregen überall in Deutschland. Ciao, ciao.
Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.